Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Und ich hoffe, ihr habt es gut durch Schnee und Eis geschafft. Wir Berliner sind ja immer ein bisschen panisch, habe ich so den Eindruck. Wenn es schneit, trotzdem war es ziemlich glatt letzte Woche. Also ich hoffe, ihr habt das alle schadlos überstanden. Genau, aber ich freue mich, dass wir mal wieder richtig Winter haben. Schnee auch mal ein bisschen länger bleibt. Ja, also der Jahresanfang vom Wetter her war schon mal klasse. Und wir haben auch, na, wie ihr gehört habt, schon dieses Jahr mit einem Bibelleseplan begonnen. Der wird uns dieses Jahr durch die Bibel führen und der wird die Basis sein, vor allen Dingen für die Predigten, die ihr hören werdet. Das heißt, ihr habt wirklich die Gelegenheit, mal Predigten über Bibelstellen zu hören, die sonst in den Predigten nicht so häufig vorkommen. Wir werden die größte Geschichte aller Zeiten hören. Und ihr seid herzlich eingeladen, mit uns zusammen diesem Bibelleseplan zu folgen und damit dieses Jahr einmal komplett durch die Bibel zu lesen. Falls ihr noch drüber nachdenkt, ja, falls ihr es noch nicht geschafft habt zu beginnen und denkt so, eieiei, kann ich das noch aufholen? Ja, das könnt ihr noch aufholen. Oder falls ihr das noch gar nicht wusstet, ja, ihr kommt jetzt aus dem Urlaub zurück und er sagte, was, wir lesen die Bibel? Ach Mist, hätte ich das mal vor 2 Wochen gewusst. Kein Problem, wenn du den Bibelleseplan noch nicht erhalten hast, kannst du auch auf mich zukommen, dann gebe ich dir dieses Blatt hier. Beziehungsweise frag deinen Bibelkreisleiter, frag, wenn du nicht in einem Bibelkreis bist, wo du ein Gast hier bist und sagst, du willst trotzdem mitmachen, genau, frag einfach den, der links oder rechts neben dir ist, der wird dich mit den Informationen versorgen. Genau, wie gesagt, 1. Mose kann man noch super leicht aufholen. Ihr habt noch nicht viel verpasst. Genau, denn alle, die im Bibelleseplan lesen, die sind jetzt tatsächlich am Ende des 1. Mose angekommen. Und ich habe den Eindruck, das geht wahnsinnig schnell. Gerade letzte Woche, das kommt mir vor wie gestern, da waren wir noch im 1. Mose 15 bei Abraham. Jetzt sind wir fertig mit Isaak, mit Jakob, mit allen seinen Kindern, inklusive die lange Geschichte über Josef. Epische Geschichten, jeder Einzelne hat eine Predigt verdient, ja. Wie beispielsweise die Geschichte von Sodom und Gomorra oder diese fantastische Geschichte von Rebekkas Brautwahl oder die Geschichten von Jakobs Betrügereien. Genau, wir im Bibelkreis folgen eigentlich alle diesem Bibelleseplan und es hat dann bei uns dazu geführt, dass wir Diskussionen darüber anfangen, was zeichnet denn einen rechtschaffenen Menschen aus? Hat sich eine interessante Diskussion in unserem Bibelkreis über Lot entbrannt. Ich meine, wann redet man im Bibelkreis mal über Lot? Ausgerechnet Lot. Er wird als rechtschaffen bezeichnet, ja? Obwohl er doch ganz offenbar Gott nicht voll vertraut. Genau, und dann haben wir gesagt, was ist der Unterschied zu Abraham, der auch nicht immer Gott vertraut hat, aber dessen Vertrauen zu Gott herausstecht. Und dann haben wir darüber gesprochen, okay, die Bibel ist wirklich schonungslos ehrlich. Was würde sie wohl über uns schreiben, wenn sie unsere Geschichte ganz schreibt, ohne was auszulassen? Und da waren wir dann auf einmal sehr schnell ganz gnädig mit dem lieben Lot. Ja, mir ist aufgefallen, dass es in den ersten Kapiteln der Bibel viel um das Vertrauen der Menschen in Gott geht. Wir sehen, dass Abraham zum Beispiel, ja, wie schon gesagt, in vielen Situationen ganz erstaunliches Vertrauen in Gott hat. Allein die Tatsache, dass er in hohem Alter losgezogen ist, die Tatsache, dass er daran glaubt, dass obwohl er so ein hohes Alter hat, obwohl er über 80 ist, Gott ihm Nachkommen noch schenken wird mit seiner Ehefrau, viele Nachkommen. Natürlich das Beispiel, von dem wir letzte Woche gehört haben, als er bereit ist, aus Vertrauen auf Gott seinen Sohn zu opfern. Und wir sehen auch viel und großes Vertrauen in seinen Söhnen und in seinen Enkel. Wir sehen das in Isaak, wir sehen das in Jakob. Aber wir sehen halt auch immer wieder Beispiele davon, wie die Vorväter nicht auf Gott vertraut haben. Abraham selbst, ja, Isaak, sie geben ihre Frauen als Schwestern aus, weil sie um ihr Leben fürchten. Ich meine, hatte Gott sie nicht den ganzen Weg bis dahin geführt und beschützt? Ich meine, hätten sie nicht in der Lage sein können zu realisieren, er kann sie auch in dieser Situation beschützen? So, und damit sind wir bei Josef angekommen für die heutige Predigt. Und Josef war schon immer einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in der Bibel, muss ich sagen. Die ganze Geschichte ist wirklich eine meiner Lieblingsgeschichten. Du könntest mich wahrscheinlich nachts um 2 Uhr aufwecken und sagen, was inspiriert dich an Josef? Und dann würde ich eine Stunde lang erzählen, bevor ich dann sage, warte mal, warum weckst du mich jetzt mitten in der Nacht? Es ist gar nicht so leicht, eine Predigt vorzubereiten über so eine Geschichte. Ja? Weil ich will euch ja nicht erzählen, was mich inspiriert, sondern ich will euch ja erzählen, wie der Heilige Geist mich inspiriert, was der Heilige Geist mir zu dieser Geschichte aufs Herz legt. Und eine Sache, die heraussticht bei Josef, also ja, wie gesagt, das heißt, danach zu suchen, nicht was kommt mir sofort in den Sinn, sondern was will der Heilige Geist mir in den Sinn legen, was mein Anspruch für eine Predigt ist, war gar nicht so einfach. Eine Sache, die bei Josef heraussticht, ist, dass er offenbar immer bereit war, Gott zu vertrauen. Eine Sache, die bei ihm heraussticht, ist, dass er nie geklagt hat. Ja, dass er nie gehadert hat. Eine Sache, die heraussticht, sind wir schon bei 3, ist, dass er immer sein Bestes gegeben hat und dass er immer Gott gedient hat, egal in welchen Umständen er sich gerade befunden hat. Und auch, dass er eine krasse Entwicklung genommen hat in seinem Leben. Weil wie begegnet uns Josef am Anfang der Geschichte? Lasst uns ein bisschen über ihn lesen. Im 1. Mose 37, Vers 2 heißt es, dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen. Interessant, ne? Das heißt hier, das ist die Geschichte Jakobs und dann wird die Geschichte Josefs erzählt. Ich glaube, das liegt daran, weil Josefs Geschichte, Jakobs Leben und das aller der Nachfahren so sehr geprägt hat, dass es nicht einfach nur die Geschichte von Josef ist. Das, was ja jetzt passiert, ist die Geschichte von Jakob und seinen Nachkommen. Das ist die Geschichte von ganz Israel. Also, Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war. Mit den Söhnen Bilhas und den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters, und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Okay, nicht sehr nett. Wer waren Silpa und Bilha? Das waren nicht Jakobs Frauen, sondern das waren seine Nebenfrauen, ja? Die haben sich mit Sicherheit von Jakob weniger geliebt gefühlt, ja? Und ich kann mir vorstellen, dass auch ihre Kinder sich von Jakob weniger geliebt gefühlt haben, weil sie nur die Kinder von, nur, in Anführungszeichen, die Kinder von Nebenfrauen sind. Und zur Erinnerung, Jakob liebte eigentlich nur Rahel. Die ganzen anderen Ehefrauen, die er da bekommen hat, die hat man ihm mehr oder weniger aufgezwungen. Und Josef, der Sohn seiner wahren Liebe, der war damals schon 17 Jahre alt. Da ist man eigentlich schon ziemlich erwachsen. Aber die Bibel streicht heraus, er war in Wirklichkeit noch ein Junge. Statt als Vermittler in den Konflikt zwischen Jakob und seinen Nebenfrauen aufzutreten, ja, oder dem Konflikt zwischen Jakob und seinen Söhnen von den Nebenfrauen aufzutreten, hat er den Konflikt mit seinem Tratsch noch angeschürt. Okay, ein Junge. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und er machte ihm einen bunten Leibrock. Und hier können wir sehen, wie ungerecht, wie schlecht Jakob eigentlich als Vater war. Weil Jakob macht keinen Hehl daraus, wen er mochte und wen er weniger mochte, sondern er hat es allen gezeigt, indem er den, den er besonders mochte, in bunte, teure Kleidungen gehüllt hat. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. So fängt die Geschichte von Josef an. Wow! Sie konnten ihn noch nicht mal mehr grüßen, ja? So sehr haben sie ihn gehasst, dass sie, wenn sie ihm begegnet sind, kein Wort rausgebracht haben oder kein Wort rausbringen wollten. Das ist heftig. Die Geschichte von Josef fängt gar nicht gut an. Sie fängt an mit Ungleichbehandlung. Sie fängt an mit Hass unter Geschwistern. Sie fängt an mit Parteiung. Und dann geht sie weiter und Josef schürt das noch weiter, indem er seinen Brüdern, die ihn ja sowieso schon hassen und am liebsten gar nicht mit ihm reden wollen, auch noch erzählt: Hey, ich hatte diese tollen Träume und da war ich euer Herr und ihr alle habt vor mir gekniet. Okay, eine kaputte Familie, kann man sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Familie auseinanderbricht und bis jeder aus dieser Familie seines Weges geht. Und tatsächlich, wer genau gelesen hat, im 1. Mose 38, da sieht man, wie Judah als erster Bruder mit seiner Familie von zu Hause auszieht, um sein eigenes Ding zu machen. Josef steht da mittendrin, an Josef zerbricht gerade die ganze Familie. Wie gesagt, die Geschichte von Josef, das ist eine wahnsinnige Geschichte. Ich könnte 2 Stunden darüber reden, aber ich muss mich irgendwie auf ein Thema konzentrieren. Deshalb werden wir einige der Dinge, die er erlebt, nur kurz anreißen. Und jeder, der es nicht gelesen hat, weil er nicht dem Bibelleseplan folgt oder für den die Geschichte vielleicht neu ist, den möchte ich wirklich ermutigen, lest euch diese Geschichte durch, weil die Tragödie geht noch weiter. In Kapitel 37, da kommt diese unglaubliche Geschichte, wo seine Brüder, als sie Josef sehen, wie er kommt, um sie auf der Weide zu besuchen, den Plan fassen, zuerst ihn umzubringen und es dann abändern, ihn in die Sklaverei verkaufen und ihrem Vater erzählen, Josef wäre von wilden Tieren gefressen worden. Was war Jakobs Reaktion? Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Hüften. Und er trauerte um seinen Sohn viele Tage. Das ist untertrieben. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Aber er weigerte sich trösten zu lassen und sagte: Nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in den Sheol hinabfahren. Er sagte: Nein, ich habe beschlossen, bis zum Ende meiner Tage werde ich meinen Sohn betrauern. Wir sehen viele Jahre später, dass Jakob immer noch trauert, als die Brüder Josef irgendwann in Ägypten begegnen. Und zu dem Zeitpunkt befindet sich Jakob noch in so tiefer Trauer, dass die Brüder Angst haben, dass er an einem gebrochenen Herzen stirbt, wenn er noch den anderen Sohn von seiner Lieblingsfrau verliert. Aber Jakob hatte doch nicht nur 2 Söhne. Jakob hatte noch 10 weitere Söhne. Ganz offenbar waren sie ihm nichts wert. Nur seine 2 Söhne von Rahel zählten für ihn. Meine Güte, ich möchte nicht einer dieser anderen Söhne sein. Oder? Auf der anderen Seite, was für schlechte Brüder sind das? Jetzt mal ganz im Ernst. Sie verkaufen ihren eigenen Bruder für Geld an Sklavenhändler. Und da kann er sich noch glücklich schätzen, dass sie ihn nicht gleich umgebracht haben. Und doch, dieses ganze Drama, den Verkauf in die Sklaverei, nutzt Gott für seinen Plan, den er hat, um diese Familie wieder zusammenzubringen, um diese Familie zusammenzuschweißen, um die menschlichen Fehler, die alle mitbringen, auszugleichen und aus dieser zerbrochenen Familie ein großes, geeintes Volk zu machen. Wir reden von den 12 Stämmen Israel. Wenn damals die Familie zerbrochen wäre, würden wir davon nicht reden. Josefs Sklaverei war der Plan dazu, die Familie zusammenzuführen. Und was dann gefolgt ist, war für Josef natürlich eine große Prüfung, und hat ganz offenbar seinen Charakter geformt, wie wir sehen können. Denn ab jetzt sticht Josef, der vorher so schwierig war, in seinen Geschichten hauptsächlich durch sein Gottvertrauen heraus. Frage an dich: Wie würdest du reagieren, wenn deine Familie dich verrät? Wenn deine Familie dich ausstößt? Wie würde sich das auf deine Beziehung mit Gott auswirken? Wir können sehen, dass es bei Josef bewirkt hat, dass er sein Vertrauen voll auf Gott geworfen hat. Josef, nachdem er von seiner Familie verraten war, war komplett allein. Er war ein Sklave. Und trotzdem heißt es über ihn im 1. Mose 39, Vers 2, der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und jetzt spricht die Bibel von Josef als Mann. Ganz allein, er war Haussklave im Haus eines reichen Mannes. Und was macht er? Er war ein fleißiger, vorbildhafter, zuverlässiger Arbeiter. Wir lesen, dass er Segen über das Haus des Potiphar bringt, also genau des Mannes, der ihn als Sklaven hält. Offenbar nimmt er das nicht persönlich, sondern er sagt, hey, Gott hat mich hierhin verschlagen, da kann ich Gott auch ehren, indem ich mich hier vorbildlich verhalte. Wow. Und dann kommt die Ehefrau des Sklavenhalters und macht ihm schöne Augen, will heimlich was mit ihm anfangen und was sagt er? Wie soll ich dieses große Unrecht tun und gegen Potiphar sündigen? Nee, er sagt, wie soll ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Ich meine, er könnte am Boden zerstört sein, ja? Er könnte sagen, hey, ich bin ein psychisches Wrack, weil erleb du mal, was ich da erlebt habe. Aber was macht er? Er folgt Gott in der Tat. Und auch erfolgt er Gott mit seinem moralischen Kompass. Wie sollte ich mich gegen Gott versündigen, sagt er. Nach all dem Schlimmen, was ihm zugestoßen ist. Er könnte auch sagen, wer bin ich schon? Ich bin doch nur ein Sklave. Ich bin einer, der alles verloren hat. Ich bin nicht mehr wichtig. Ich bedeute gar nichts mehr. Ich bedeute nichts mehr, weder für diese Welt noch für Gott. Was für eine Rolle spielt es da überhaupt noch? Aber nein. Dieses ganze Unheil hat seinen Glauben an Gott nur noch mehr gestärkt. Und jetzt sehen wir, dass er wirklich für Gott lebt. Gut, wir kennen die Geschichte. Der Ehefrau des Sklavenhändlers gefällt das nicht, also setzt sie Lügen über Josef in die Welt und Potiphar, der Sklavenhalter, der reich Gesegnete durch Josefs Tat, tut, was wohl alle Ehemänner an seiner Stelle tun würden. Er gerät in unwissentlich ungerechtfertigten Zorn und lässt Josef ins Gefängnis werfen. Als sein Herr, Potiphar, die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte und sprach, so hat dein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig. Da nahm ihn Josefs Herr und warf ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren, und er blieb allda im Gefängnis. Okay, was hat das Josef gebracht, dass er einen moralischen Kompass hatte, dass er gesagt hat, nein, ich folge Gott. Was hat es ihm gebracht, dass er auf Gott vertraut hat? Ja, er war jetzt im Gefängnis. Da will man mal alles richtig tun und das ist der Dank. Das ist hart. Wie hättest du an seiner Stelle reagiert? Du versuchst das Richtige zu tun und dann landest du im Gefängnis. Wie hätte ich reagiert? Vielleicht mit Selbstmitleid? Hätte ich Gott vielleicht Vorwürfe gemacht? Wäre das vielleicht der Moment gewesen, in dem ich resigniert hätte? Was macht Josef ganz alleine im Gefängnis? Aber der Herr war mit Josef und neigte ihm die Herzen zu und schenkte ihm die Gunst des Amtmanns über das Gefängnis, sodass der ihm alle Gefangenen im Gefängnis in seine Hand gab und alles, was dort zu tun war, geschah durch ihn. Der Amtsmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Wow! Offenbar hat Josef sich gesagt, ey, jetzt hat Gott mich hierhin verschlagen, da kann ich ihn auch ehren, indem ich mich hier vorbildlich verhalte. Wie kann man als Gefangener zur rechten Hand des Gefängnisdirektors aufsteigen? Wie funktioniert das? Wie geht das? Auf jeden Fall nicht, indem man schmollend in seiner Zelle sitzt. Josef muss ihm aktiv seine Hilfe angeboten haben. Der Herr muss gesagt haben, hey, wenn ich schon mal da bin, ich kann dir helfen, die Zellen zu putzen. Dann sind sie vielleicht wenigstens sauber. Oder vielleicht hat er ihm gesagt, hey, wenn du mir das übergibst, kümmere ich mich darum, dass die Neuankömmlinge, dass sie gut hier eingewiesen werden. Ich kann ihnen die Regeln erklären. Oder hat gesagt vielleicht, hey, ich kann mich um die Verteilung des Essens kümmern, damit das Essen hier gerechter verteilt wird. Und scheinbar, wie es heißt, dass sich ihm die Herzen zugeneigt haben, wurde er nicht nur von den Wärtern, sondern auch von den Gefangenen respektiert. Sonst hätten die ihn wohl kaum gelassen. Das ist erstaunlich. Das ist unglaublich. Josef dient in der Sklaverei, obwohl er verkauft wurde. Er dient im Gefängnis, obwohl er betrogen wurde. Und dann wird er zu allem Überdruss auch noch vergessen und alleine gelassen. Das muss bei ihm mit Sicherheit einen Nerv getroffen haben, denn er wurde von seiner Familie alleine gelassen. Er deutet den Traum eines Mitgefangenen und dann sagt er ihm, hey, bitte, wenn du rauskommst, denk an mich, hol mich hier raus, wenn du in der Freiheit bist, denn ich bin schuldlos hier. Und was macht der andere? Der vergisst ihn einfach. Der macht gar nichts. Und Josef sitzt weiterhin im Gefängnis. Wenn ich Josef wäre, von meiner Familie verlassen und verraten, jetzt von meinem Mithäftling verlassen und verraten, mich würde das hart treffen. Klappt denn gar nichts? Geht denn niemals etwas gut aus? Was hat Josef nur Gott angetan, dass er von ihm so gestraft wird? Könnte man glauben. Und ich glaube, dass wir Menschen unterschiedlich darauf reagieren, wenn uns etwas Schlimmes passiert. Wir sehen, dass manche Menschen im Leid ihren Trost in Gott suchen. Wir sehen, dass ihre Beziehung enger wird. Wir alle kennen die Geschichten, die uns jemand erzählt hat, wo er gesagt hat, wow, damals lag ich komplett am Boden. Aber erst da habe ich Gott wirklich gesehen, gefühlt und verstanden, wie er zu mir hält. Ich möchte diese schlechten Zeiten, die ich damals erlebt habe, die möchte ich nicht vermissen in meinem Leben, auch wenn sie hart waren, weil ich da Gott gesehen habe. Wir sehen aber auch andere, wenn sie in schlimmen Zeiten sind, dass sie dann die Schuld bei Gott suchen, dass sie dann sich beklagen und anklagen. Warum lässt Gott das zu? Warum straft mich Gott? Was hat Gott denn gegen mich? Was habe ich denn Schlimmeres getan als die anderen, dass ich das erdulden muss? Ist auch ein Beispiel für göttliche und weltliche Traurigkeit, oder? Welcher Typ bist du von deinem Naturell her? In welche Richtung tendierst du? Ich kann mich mit beiden Seiten, mit beiden Gefühlen gut identifizieren. Aber eine dieser Richtungen ist richtig. Eine dieser Richtungen ist heilsam. Die andere nährt Groll gegen Gott und ist eine Denkweise, die uns von Gott wegbringt. Ich denke, es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen. Welche Tendenzen schlummern in dir? Gott hat immer einen Plan. Josefs Leid war kein Zufall. Wir wissen das, ja? Wir schauen zurück. Josef wusste es nicht. Josefs Leid war keine Strafe. Josefs Leid war keine Bosheit von Gott. Was glaubt ihr, welches Ziel hat Gott verfolgt damit, dass er Josef in die Sklaverei geschickt hat? Ich habe schon gesagt, Gott wollte und musste die Familie wieder zusammenkitten. Die war dabei, auseinanderzubrechen. Aber Gottes großer Plan war, er wollte aus dieser Großfamilie ein Volk heranwachsen lassen. Gott hat eine Hungersnot herbeigeführt, damit diese ganze Familie dann später zu Josef nach Ägypten zieht. Es waren 70 Männer und Frauen. Und nur 430 Jahre später zieht ein Volk mit 600.000 kriegstüchtigen Männern wieder aus Ägypten heraus. Das Volk Israel. Nur 430 Jahre später. Ich habe gedacht, boah, kann das sein? Kann das funktionieren? Und habe nachgerechnet, wie kann sich ein Volk so schnell vermehren? Aber tatsächlich, wenn jede Frau bis zu ihrem 40. Lebensjahr nur 6 gesunde Kinder bekommt, dann braucht es nur 9 Generationen, das sind nicht viel mehr als 300 Jahre, um ein solches wahnsinniges Wachstum zu erreichen. Aber wo in der Welt kann in so kurzer Zeit ein solch wahnsinniges Bevölkerungswachstum stattfinden? Es gibt wahrscheinlich nur ein einziges Land in der Nähe von Israel, das fruchtbar genug ist, und zwar Ägypten. Das ist eine aktuelle Aufnahme, habe ich gestern gemacht. Nein, Spaß. Das ist eine Satellitenaufnahme. Und das Grüne, was ihr seht, ist das Nildelta. Seit Tausenden von Jahren ist das eine der fruchtbarsten Regionen der ganzen Welt. Das ist also nicht nachbearbeitet, ne? Wir sehen die Wüste, alles weiß und auf einmal dieser saftige grüne Fleck. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich habe es leider nicht mehr gefunden, die Quelle, also insofern glaubt nicht alles, dass der Mutterboden, der aus diesem Schlamm stammt, der da immer wieder angeschwemmt wird seit Tausenden von Jahren, dass das der dickste Mutterboden auf der ganzen Welt ist im Nildelta. Und der rote Kasten, den ich hier eingezeichnet habe, und beim nächsten Mal werde ich ihn ein bisschen dicker machen, damit auch hinten sehen, dass sich das Bild leicht verändert hat. Dieser rote Kasten, da vermutet man, könnte das Land Goschem liegen oder der Ort oder die Provinz liegen, in der sich die Israeliten damals angesiedelt haben. Hier waren vermutlich auch die Städte Pithom und Pi Ramses, die Israeliten dann als Sklaven gebaut haben. Und so sieht's da aus. Ja, nicht schlecht. Muss ich auch mal Urlaub machen. Und nirgendwo im Nahen Osten hätte das Volk Israel so schnell wachsen können. Besonders, weil es sich hier nicht ständig mit anderen Völkern um Ressourcen streiten musste. Die waren verachtete Viehzüchter, ja. Deshalb haben die Ägypter gesagt, ey, macht euer Ding, ja. Später waren sie ein Sklavenvolk. Das hat auch dazu geführt, dass sie sich ethnisch nicht so sehr mit den Ägyptern vermischt haben, weil keiner was mit ihnen zu tun haben wollte. Und so konnten sie heranwachsen in so kurzer Zeit zu einem starken Volk. Das war Gottes Plan. Das verstehen wir im Nachhinein. Ich bin mir sicher, Josef hatte davon keine Ahnung. Vielleicht hat er ein bisschen eine Ahnung gehabt davon, ja. Aber trotzdem, auch wenn er von diesem Plan hier keine Ahnung hatte, er hat auf Gott vertraut. Und meine Predigt heute ist eigentlich eine ziemlich simple. Machen wir uns nichts vor. Man muss auch nicht immer was Kompliziertes machen. Es dreht sich um die Frage, wie reagierst du bei Misserfolg? Vertraust du Gott in schwierigen Zeiten? Hörst du dann noch auf sein Wort? Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt die Frage einfach so in den Raum werfen würde, vertraust du Gott, dann würden hier ganz viele Ja sagen und ganz wenige würden Nein sagen. Die Sache mit dem Vertrauen, das ist so eine Sache. Wenn man gesund ist, behütet ist, dann ist Vertrauen leicht. Wenn man persönlich angegriffen ist oder wenn die Bibel einem aufzeigt, dass etwas falsch ist, was man sich vielleicht mit ganzem Herzen wünscht, dann erst kommt heraus, wie stabil unser Vertrauen wirklich ist. Wie stabil unser Vertrauen in Gott eigentlich wirklich ist. Was machst du, wenn du dich wie Josef von deiner Familie, in dem Fall jetzt vielleicht von der geistlichen Familie, aus irgendwelchen Gründen verraten fühlst? Vielleicht ist es was relativ Kleines, zumindest verglichen mit Josefs Leid. Du bringst dich ein, du gibst dir Mühe, und du wirst nicht gewürdigt. Gefühlt erhältst du nur Kritik, aber keine Wertschätzung. Oder vielleicht ist es so, dass du eine enge geistliche Bezugsperson hast, auf die du dich stützt und auf die dich verlässt und die dich dann einfach hängen lässt. Oder aber ein Bruder oder eine Schwester hier aus dieser Gemeinde sündigt mal so richtig an dir. Aber wir sind doch eine Gemeinde. Wir sollen uns doch gegenseitig lieben. Wie kann es sein, dass so an mir gesündigt wird? Wie gehst du damit um? Tendierst du dazu, der Gemeinde die Schuld zu geben? Tendierst du dazu, dem Leib Christi, der geistlichen Gemeinschaft die Schuld zu geben? Tendierst du dazu, Gott selbst die Schuld zu ziehen? Ziehst du dich in deinem gerechten Zorn von den anderen zurück? Oder wie sieht es aus, wenn dein Arbeitgeber dich wegen einer erfundenen Sache feuert, so wie Potiphar Josef gefeuert hat? Irgendjemand hat falsche Dinge über dich erzählt und dein Chef, für den du jahrelang deinen Kopf hingehalten hast, hat das geglaubt und hat dich gefeuert. Beklagst du dich bei Gott? Vielleicht lachst du jetzt bitter in dich hinein und sagst, Florian, also all das, was du da gerade aufgezählt hast, damit würde ich tauschen, wenn ich nur könnte. Versteht mich nicht falsch. Es ist nicht so, dass wir nicht Gott bitten dürfen, dass wir nicht Gott anflehen dürfen. Wir sollen das sogar. Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, heißt es da, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ja, wir sollen Gott anflehen. Wenn es nötig ist, sollen wir Gott anflehen. Gott will, dass wir ihn anflehen. Und er wird dir immer zuhören, wenn du zu ihm kommst. Aber es heißt auch, wir sollen uns keine Sorgen machen. Wir sollen unsere Dankbarkeit nicht verlieren. Wir sollen nicht Gott die Schuld geben. Wir sollen nicht unserem Nächsten die Schuld geben, weil wir auf Gott vertrauen sollen. Die Stammväter im 1. Mose sind wirklich nicht in allen Bereichen Vorbilder von uns. Aber Josef kann wirklich ein starkes Vorbild für uns sein, was es bedeutet, darauf zu vertrauen, dass Gott einen Plan mit dir hat. Darauf zu vertrauen, dass Gott auch in den Zeiten von Misserfolg oder Sünde von anderen an dir mit der Gesamtsituation arbeiten kann, um seinen Plan voranzubringen. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Diese Stelle gibt es in fast gleicher Form in Psalm 1. Das hier ist Jeremia. Die Bibelstelle macht uns nichts vor. Bei jedem von uns wird die Hitze kommen. Aber wohl dem, der in diesen Zeiten seine Zuversicht auf den Herrn setzt. Wenn wir auf ihn setzen, wenn unsere Wurzeln eng mit ihm verbunden sind, durch seinen Geist, durch sein Wort, durch die Gemeinschaft, dann brauchen wir uns auch in der Hitze nicht fürchten. Wir können auch in der Hitze grün bleiben und Früchte bringen. Und Josef ist ein starkes Vorbild darin. Eins über den Umgang mit schwierigen Situationen und auch eines, das uns zeigt, dass wir immer unser Bestes geben sollen. Nicht für andere, sondern für Gott. Kolosser 3, Vers 23. Als hätte Josef diesen Vers gekannt. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Dient dem Herrn Christus. Und wenn du das gelesen hast und du hattest kein Bild vor Augen, was das bedeutet im praktischen Alltag, dann schau dir Josef an. Das ist, was es bedeutet, Kolosser 3, Vers 23 umzusetzen. Josef ist ein großes Vorbild für mich, weil er die Dinge, die er tut, von Herzen für Gott tut. Nicht aus eigenem Interesse. Ja, Gottes Plan für dich und die Situation, in der du dich gerade befindest, Gottes Plan für dich ist viel größer als du selbst. Gottes Plan für Josef war nicht Josef. Die Geschichte, die wir lesen, ist nicht die Geschichte von Josef, es ist die Geschichte von Jakob, es ist die Geschichte von Israel. Gott hat nicht überlegt, wie kann ich wohl Josef testen? Gottes Plan war viel größer. Durch Josef sollte Gottes Reich heranwachsen. Und das ist auch sein Plan für dich. Auch bei dir ist es so. Gott hat nicht im Sinn, wie kann ich dich am besten testen? Gottes Plan ist, durch dich Jesus Reich auf dieser Erde aufzubauen und wachsen zu lassen. Das ist sein Plan für dich. Wir werden uns dessen nicht immer bewusst sein, so wie sich Josef dessen nicht bewusst war. Weil wir in einer schwierigen Lage sind. Weil wir gar nicht sehen und verstehen können, was Gott alles aus dieser Situation heraus machen wird. Aber wir lesen ganz am Anfang in der Bibel, im 1. Mose 12, da verspricht Gott dem Abraham, ich werde aus dir ein großes Volk machen. Aber er sagt in Vers 3, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gottes Plan war schon immer, alle Geschlechter auf der Erde zu segnen. Warum? Weil wir Menschen selbstzerstörerisch von unserem Naturell her auf unseren eigenen Vorteil bedacht sind. Und dieser Egoismus wird dazu führen, dass ohne Gott sich die Menschheit aus Egoismus und aus Stolz selbst vernichten wird. Gottes Plan ist, uns alle zu einem Volk zu vereinen, zu einem Volk zu vereinen, in dem die Liebe untereinander herrscht, in dem das Füreinander höher ist als das Für mich. Und auch du bist ein Baustein in diesem Plan. Bedenke, es geht nicht nur um dich. In deinem Leben geht es nicht nur um dich. Du bist ein Baustein, auf den baut Gott sein Reich auf. Seine Pläne für dich gehen weit über das hinaus, was du denkst, was seine Pläne für dich sind. Und oft führt er uns einen engen Pfad. Und das ist der Pfad, der beschritten werden muss. Es gibt übrigens viele Parallelen von Josef zu Jesus. Wie Josef wurde Jesus von seinen Brüdern, von seinen Brüdern, also von den Israeliten, ja, von den Gläubigen seiner Zeit, von uns verraten. So wie Josef für 20 Silberstücke verkauft wurde, wurde Jesus für 30 Silberstücke verraten. Nebenbei, das ist Inflation. So wie Josef später schuldlos verurteilt wurde, wurde Jesus mit falschen Anschuldigungen schuldlos verurteilt. Und wie Josef sich später nicht an seinen Brüdern gerecht hat, so hat sich Jesus auch nicht an denen gerecht, die ihn hingerichtet haben, sondern er hat sogar noch für sie gebetet. Wir kommen zum Abendmahl. Und im Abendmahl steckt der Schlüssel. Der Schlüssel, der Gottes Liebe und das Leid auf der Erde zusammenführt. Und dieser Schlüssel ist Jesus. Römer 8, 31 bis 35. Da heißt es, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal kann uns nicht scheiden von der Liebe Christi. Angst, Verfolgung kann uns nicht scheiden von der Liebe Christi. Hunger, Armut, Gefahr, Krieg. Nichts vermag uns von Gott zu trennen, dank Jesu. Das Einzige, was uns trennen kann, ist, wenn wir unser Vertrauen in ihn aufgeben. Das Einzige, was uns trennen kann, ist, wenn wir Jesus nicht mehr am Kreuz für uns sterben sehen. Wenn wir nicht mehr an seine Liebe, an seine Güte glauben und daran, dass er einen Plan für uns hat, der unser Leben weit übersteigt. Das Opfer von Jesus am Kreuz, das ist der Schlüssel. Durch das Opfer von Jesus am Kreuz werden wir ein heiliges Volk. Werden wir ein heiliges Volk, in dem die Liebe regieren kann. Ein Volk, das nicht mehr von der Sünde regiert wird. Jesu Opfer am Kreuz ist nicht nur Befreiung. Jesus Opfer am Kreuz ist auch Vorbild. Und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Amen.